herzliches Willkommen von meiner Seite. Mir wurde gesagt, dass heute nicht so viel kommen. Ein paar haben sich ein paar bei mir entschuldigt. Aber ich muss sagen, der Gesang war so kräftig. Also ich habe gedacht, alles voll. Und habe das richtig genossen, muss ich euch sagen. Ich möchte euch heute Morgen mitnehmen in ein Wort hinein. Ich muss euch gestehen, ich predige das erste Mal darüber. Das hat folgenden Grund. Als ich das letzte Mal im theologischen Seminar war, hatte ich die kleinen Propheten und da war auch Hosea dabei. Und ich sage zu den Studenten, warum predigen wir eigentlich nicht über die kleinen Propheten? Da ist doch so viel drin. Ja, und wenn man das nicht zu den anderen sagt, dann musst du erst mal selber praktizieren. Und als Einstieg hier ein drei Fragen. Das erste ist, wie kann ich meine Zeit, in der wir jetzt drin leben, besser verstehen? Das ist sozusagen der Bogen über allem drüber. Und wir werden versuchen, von Hosea Kapitel 4 unsere Zeit besser zu verstehen. Es geht hier zunächst einmal um Erkenntnis. Da werdet ihr einiges hören, wir werden im Text wirklich drin graben. Wie bekomme ich den Durchblick dank biblischem Hintergrundwissen, Hintergrunddenken? Wisst ihr, wenn man heute so hinausschaut, dann fragen einen immer die Leute, hast du das Buch schon gelesen? Hast du jenes Buch schon gelesen? Entschuldigung. Hast du jenes Buch schon gelesen? Nur ein kleines Beispiel. In der Coach-Ausbildung habt ihr heute über 1000 Bücher. Also da kann jeder kommen und fragt dich, Manfred, hast du das schon gelesen? Hast du das schon gelesen? Und dann stehst du immer so da und denkst, das geht ich auch nicht und das geht ich auch nicht. Wisst ihr, da gibt es eine ganz einfache Methode. Da könnt ihr die Leute aus den Angeln heben. Da fragt ihr einfach, und was nützt dir das, dass du das gelesen hast? Was ist dein Nutzen davon? Und da kommt meistens nicht sehr viel. Und dann weißt du, die wollten dich nur beeindrucken, was sie alles wissen. Und du stehst dann so ein bisschen mit abgesägten Hosen da und denkst, was bin ich für ein armer Tropf, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Wisst ihr, das Problem ist nicht das Wissen, sondern wie setzen wir das Wissen um? Ich habe jetzt nicht was gegen den Büchertisch gesagt hier, versteht mich jetzt bitte recht. Wir haben hinten eine wunderbare Literatur, das solltet ihr euch umsehen. Mein Fokus ist jetzt was anderes. Und zwar, dass Leute dich und mich beeindrucken wollen. Die wollen dich aus den Angeln heben und du stehst da und denkst, boah, kenne ich nicht. Heute Morgen geht es auch darum, wenn du jetzt auch ein gewisses Zusammenhänge siehst in der Heiligen Schrift, ist die nächste Frage, was nützt dir das? Nur das Wissen allein bringt dich nicht vorwärts. Und dann gibt es noch einen dritten Schritt, Erkenntnis, Nutzen, Verhalten. Das ist die Krönung des Ganzen. Wenn du jetzt schon den Nutzen siehst, wie beeinflusst das dein Verhalten? Ändert sich bei dir was? Auch im täglichen Leben? Geht das rein in dein Christenleben? Das ist die entscheidende Frage. Und so wollen wir uns jetzt auf den Weg machen nach Erkenntnis, Nutzen, Verhalten. Zunächst einmal haben wir einiges hier an Erkenntnis, das wir hier auch in der Tiefe aufarbeiten wollen. Und da werden wir auch schon auf einiges stoßen. Also, höre dir, Kinder Israel, des Herrn Wort. Denn der Herr hat Ursache zu schelten, die im Lande wohnen. Denn es ist, und es wird aufgezählt, keine Treue, keine Liebe, keine Erkenntnis Gottes im Lande. Wenn man das vom Hebräischen her anschaut, das Wort Treue, da steckt noch mehr drin. In diesem Wort Emet, das heißt so viel wie Zuverlässigkeit, Beständigkeit. Das auch Treue und Wahrheit. Ihr merkt, da ist eine große Bedeutungsvielfalt drin, in diesem kleinen Wort. Das kann man eigentlich gar nicht mit einem Wort übersetzen. Das Wort, was hier mit Liebe übersetzt wird bei Martin Luther, müssten wir eigentlich eher mit Gnade übersetzen, nicht die Chesed. Die Verbundenheit, ein Stück weit in dem Sinn auch Liebe. Zunächst mal ist es Gnade. Und Ra'at von Yada, Wissen, die Erkenntnis Gottes, ist auch die Einsicht in etwas. Nicht nur das reine Wissen, sondern habe ich Einblick und Durchblick, so könnten wir das besser übersetzen. Hast du den Einblick und Durchblick dank Gottes Wort? Wenn wir dem weiter nachgehen, da kommen wir darauf, es ist keine Treue im Land, keine Ehre, keine Zuverlässigkeit, Beständigkeit, auch keine Wahrheit. Steckt alles in dem einen Wort drin. Leben wir nicht in einer Gesellschaft, Leute, in der Zuverlässigkeit, Treue, Beständigkeit, klare und reine Wahrheit heute bekämpft wird? Wir leben heute, um einen modernen Begriff zu brauchen, den ihr alle schon gehört habt, in einem Zeitalter der Fake News, der gefälschten Nachrichten. Und das ist der helle Wahnsinn. Je mehr wir informiert werden, umso schwieriger ist es, die richtigen Informationen zu finden. Und genau das sagt Gott voraus. Ihr werdet ertrinken in der Informationsflut und zum Schluss wisst ihr nicht mehr, was die Wahrheit ist. Das ist ein Fluch. Stehe ich selber fest? Bin ich auch selber zuverlässig? Das ist auch die Frage. Oder werde ich von allen möglichen Tagesmeinungen hin und her gerissen? Wenn ich meinen Studenten erzähle, dass wir, und ich unterrichte in einem Multimedia-Studiengang, also Leute, die in die Presse gehen, sage ich, wisst ihr, ich habe keine Tageszeitung, ich habe keinen Fernseher, ich bin nicht auf Facebook. Da schauen die mich so groß an, dass die sagen, der ist vom anderen Planet. Das begreift die junge Generation nicht. Und dann sage ich denen, ich habe nicht den Eindruck, dass ich schlecht informiert bin. Ich will Hintergrundinformationen. Zunächst einmal ist die Heilige Schrift das Allerwichtigste. Die gibt mir den Orientierungsmaßstab, um die heutige Zeit zu verstehen. Worauf ist Verlass? Und an dieser Stelle müssen wir ganz klar sagen, wenn du dich abhängig machst von den Tagesmeinungen, dann wirst du von einer Ecke in die andere geworfen. Du brauchst einen festen Halt, und da ist nur Jesus Christus. Und von daher kannst du erst überhaupt mal sehen, was läuft hier überhaupt. Denn er ist der Treue, er ist der Zuverlässige. All diese Begriffe verwirklicht er in erster Linie. Er ist mein Erlöser, er ist mein Halt. Gehen wir einen Schritt weiter. Es ist keine Liebe, keine Chesed, keine Gnade. Leben wir nicht in einer Gesellschaft, die heute gekennzeichnet ist durch Gnadenlosigkeit? Sie wird immer kälter, nicht wärmer. Müsst ihr keine Angst haben. Das wird noch viel brutaler werden. Wenn ich in Deutschland draußen bin, dann merke ich, welche Entwicklungen auf uns zukommen. Denn dort sind gewisse Dinge 5, 10 Jahre schon im Voraus. Kommt auch hier. Zeitversetzt. Gnadenlosigkeit. Zu meiner Jugendzeit gab es Filme, so Westernfilme. Darf ich hier mal ein, vielleicht müsst ihr es nicht merken, könnt ihr wieder vergessen. Da gab es einen tollen Titel und der ist mir eingefahren. Der Titel von dem Western ist Gott vergibt Django nie. War die berühmten Django-Filme. Einige schmunzeln. Ja? So tickt der Mensch heute. Gott vergibt, aber ich vergebe nicht. Nö, nö. Da wird aufgerechnet. Ohne Ende. Gnadenlose Gesellschaft. Es wird erbarmungsloser. Und es ist keine Erkenntnis Gottes. Naja, von ja da wissen. Aber es ist nicht nur Wissen, es ist auch Einsicht etwas. Wer fragt heute noch nach tieferer Einsicht? Wer fragt heute noch nach biblischen Zusammenhängen? Ihr habt Studenten aus der ehemaligen DDR vor mir sitzen, die kennen nicht eine einzige biblische Geschichte. Wenn ich denen was, ich versuche immer, auch was einzuflechten vom Neuen Testament, da schauen die mich an und Analphabeten. Versteht ihr? Große Titel, aber biblisches Wissen null. Ja, was ist dann ein Titel nachher wert? Das ist kein Fundament. Was ist die Basis meines Lebens, Leute? Das müssen wir noch fragen. Und jetzt, ja, wenn wir das zusammenfassen. Höre des Herrn Wort, denn der hat Ursache zu schelten, die im Lande wohnen. Es ist keine Zuverlässigkeit da, keine Gnade, keine Einsicht in Gottes Dimensionen. Und danach sollten wir uns sehnen. Wenn man diesen Text hier aufschlüsselt, wir können das machen Vers für Vers, da kommen wir jetzt auf ganz spannende Zusammenhänge. Und zwar, wenn ihr so wollt, die erste Katastrophe, die hier aufgezählt wird, ist die theologische Katastrophe. Alle Katastrophen in dieser Welt fangen in der Theologie an. Hammerschlag. Ihr werdet es nicht glauben, es ist so. Ich bringe euch nachher noch einen Beweis dafür. Weil in der Theologie Schindluder getrieben würde. Deshalb schaut es heute so aus. Es fängt immer, das Gericht fängt immer am Haus Gottes an. Und dann geht es hinaus in die Welt. Weil wir in der Theologie seit Jahrhunderten Dinge produzieren, die Gott ins Angesicht schlagen. Deshalb ist das jetzt die Konsequenz. Nach der theologischen Katastrophe, weil keine Treue, Gnade und Einsicht da ist, kommt die ethische Katastrophe. Das heißt, sondern, ja, was ist denn da? Gotteslästern, Lügen, Morden, Stehlen, Ehebrechen. Und eine Blutschuld kommt nach der anderen. Ich möchte euch jetzt gar nicht Dinge aufzählen, die ihr in der Zeitung lesen könnt. Könnt ihr selber nachlesen. Ich erzähle euch ein Beispiel. Als ich letztens draußen war, schreibe ich meiner Frau ein WhatsApp. Also, das machen wir noch. Ist praktisch. Schreibe meiner Frau ein WhatsApp und sage, du, in dem Hotel sind gerade zwei eingecheckt. Wisst ihr, so ein weißes Hemd, das waren nobel angezogene Burschen. Aber als ich mir die so angeschaut habe, schreibe ich meiner Frau, du, der eine, der könnte glatt ein Zuhälter sein. Dicker Karren vorm Hotel. Da war noch ein Jüngerer dabei. Kam mir auch komisch vor. Und dann saß ich am Abend im Aufenthaltsraum. Ich hatte dann noch einiges am Computer zu erledigen, Mails zu beantworten. Hab das nicht jeden Tag gemacht, habe das immer so ein bisschen zusammenkommen lassen. Dann sehe ich doch, wie der Junge eine junge Frau anschleppt. War denen eigentlich oberpeinlich, dass ich sie sehe da. Und dann ein paar, ich sage jetzt nicht wie lange, hat er die wieder verabschiedet. Den Rest erzähle ich selber nicht, ihr könnt euch alle selber denken. Es ging keine 10 Minuten, telefoniert er mit seiner Freundin, hallo Schätzchen. Und erzählt er das Blaue vom Himmel runter. Ich dachte mir, was ist das für eine Welt heute? Blutschuld, Mord, Ehebruch, Lügen, Stehlen. Das ist die Realität. Ihr müsst das gar nicht nachlesen in der Zeitung. Erlebt das selber. Wenn ihr die Augen offen haltet, Leute. Das Härteste, was ich dann erlebt habe, war, es geht um Mord. Dinge, die ihr nicht in der Zeitung lesen werdet. Ihr müsst mit den Leuten persönlich reden. Ich hatte eine Studentin aus Moskau. Und habe zu ihr gesagt, das und das, du lest das so wenig. Aber ich will mit dir reden. Sag mir, was ist in Russland los? Und sie hat selber im russischen Fernsehen gearbeitet. Wisst ihr, da kommt ihr an die Information ran. Ihr müsst mit den Leuten reden. Nicht gefilterte Information. Schnappt euch die Leute und sagt, erzähl. Da kommt dann Information ran. Da saß ich dort am Abend, kam ein Mann so mittleren Alters, nur nicht so alt, heulendes Elend. Freundin hat ihn gerade verlassen. Ob ich Zeit hätte für ihn? Sagt er, eigentlich habe ich keine Zeit, ich sollte das und das noch erledigen, vorbereiten. Und dann habe ich gemerkt, da saßen wir dort zu einer kleinen Kochnische zusammen. Und plötzlich ist das aus ihm herausgebrochen. Dinge, die er nie in der Zeitung lesen wird. Er war Pole, ging als Söldner für 25.000 Dollar in den Libanon. Habt ihr jemals gehört, dass Polen im Libanon gekämpft haben? Und hat er mir berichtet, wie er den ersten, er war Scharfschütze von einer Söldnereinheit, wie er den ersten erschossen hat. Und hat er geheult. Versteht ihr? Blutschuld über Blutschuld. Und die wirst du nicht einfach los. So musst du mit den Leuten reden. Dann weißt du, das ist brandaktuell. Hosea ist heute. Und nicht gestern. Ist jetzt, Leute. Zuerst kommt die theologische Katastrophe, dann kommt die ethische Katastrophe, dann kommt die wirtschaftliche Katastrophe. Darum wird das Land dürre stehen, alle seine Bewohner werden dahin welken. Ich sage euch später noch mehr dazu. Dann kommt die ökologische Katastrophe. Auch die Tiere auf dem Felde, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer werden dahin gerafft werden. Heute werden riesen Konferenzen veranstaltet. Ich möchte nicht wissen, wie viele Millionen solche Konferenzen kosten über Umweltschutz. Wenn du die Heilige Schrift liest, weißt du, dass das nicht das erste Problem ist. Das ist das vierte Problem. Das erste Problem, die theologische und die ethische Katastrophe. Das heißt, vor der Umweltverschmutzung kommt die Innenweltverschmutzung. Aber über die redet niemand. Merkt ihr was? Die Heilige Schrift macht klug. Die schenkt dir den Durchblick. Dass du nicht denkst, jetzt muss ich die Welt retten im Umweltschutz. Das Problem fängt viel früher an. Innenweltschutz. Die Innenverschmutzung ist viel größer als die Außenverschmutzung. Und wenn die ökologische Katastrophe, wenn die vier Katastrophen gekommen sind, dann kommt noch eine fünfte Katastrophe. Und die fünfte Katastrophe, da stehen wir heute auch drin, Leute. Dort heißt es bei Hosea, ich habe Vers für Vers abgearbeitet, doch man darf nicht schelten noch jemanden strafen. Oder man soll niemanden schelten noch zurechtweisen. Es gibt Schulen in Deutschland, da kannst du heute nicht mehr Lehrer sein. Da müsstest du eigentlich als Lehrer bewaffnet in die Schule gehen. Es gibt Brennpunkte, da geht fast kein Lehrer mehr rein. Geht schon die Polizei, geht gar nicht mehr in gewisse Stadtbezirke in Deutschland rein. Wir leben hier, wenn ich hier nach Hause gekommen bin, habe ich gedacht, ich lebe hier auf einer Insel der Seligen, Leute. Man sollte niemanden schelten noch zurechtweisen. In letzter Konsequenz geht jetzt die Erziehung, das ist die fünfte Katastrophe, den Bach runter. Das heißt, es betrifft die nächste Generation. Du darfst in der Schule keinen mehr zurechtweisen. Schelten. Mal eine Strafrede halten. Boah, dann hast du aber die Eltern auf der Matte. Mir sagt ein Lehrer im Coaching, ein junger Lehrer, ein sehr fähiger, junger Bündnerlehrer, den Kanton Zürich und Lehrer, sagt, da weißt du, das werde ich nicht bis 65 durchhalten. Und weißt du, Manfred, nicht die Schüler sind nur das Problem, die Eltern sind das viel größere Problem. Wehe, du sagst mal was zu ihren Zöglingen. Und fasst die mal ein bisschen näher dran, also jetzt nicht körperlich, sondern gibst da mal ein bisschen Druck drauf. Du, überleg dir mal, wer dann vor der Türe steht. Merkt ihr was? Die Heilige Schrift macht klug. Wenn du die erste Katastrophe zulässt, dann kommen die anderen hinten nach. Ist nur eine Frage der Zeit. Dann kommt die pädagogische Katastrophe. Und die Heilige Schrift, die ist weise und klug und Gott hat uns das alles vorausgesagt. Man darf nicht mehr schelten und strafen. Wo wird das enden? Die Konsequenz ist dann, darum sollst du bei Tag fallen und der Prophet soll des Nachts neben dir fallen, auch deine Mutter will ich dahin geben. Die letzte Konsequenz dieser fünf Katastrophen ist, sind bürgerkriegsähnliche Zustände. Ihr wisst, ich predige nicht immer hier, deshalb darf ich mir ab und zu mal was Deutlicheres sagen, weil ich gehe ja danach wieder. Ich erwarte in Deutschland bürgerkriegsähnliche Zustände. Wenn das Ding explodiert, dann gute Nacht. Gradmesser ist immer der Antisemitismus. Und der steigt in Deutschland gewaltig. Das ist immer der Gradmesser, wo stehen wir als Gesellschaft. Wenn der Antisemitismus zunimmt, dann kippt das eines Tages, Leute. Das ist für mich der Zeiger an der Uhr Gottes, wo stehen wir. Ich weiß, das sind jetzt ziemlich deutliche Worte. Aber in Hosea 5, wenn man das so schön abarbeitet, kommt eins nach dem anderen, in logischer Reihenfolge. Das wird auch so kommen, in logischer Reihenfolge. Und da sagt Gott im 6. Vers, mein Volk ist dahin darum, dass es nicht lernen will. Denn du verwirfst das Gottes Wort, darum will ich dich auch verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester sein sollst. Du vergisst das Gesetz deines Gottes, darum will ich auch deine Kinder vergessen. Mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist. Ohne Erkenntnis ins Wort Gottes ist gemeint. Denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will ich dich auch verwerfen. Du vergisst das Gesetz deines Gottes, darum will ich auch deine Kinder vergessen. Da steht im Hebräischen das Wort Torah, das haben einige von euch schon gehört. Die Torah übersetzen wir normalerweise mit Gesetz, aber das ist viel, viel mehr. Das ist an sich Weisung fürs Leben, Anweisung fürs Leben. Ihr habt die Anweisung Gottes für euer Leben vergessen. Dann will ich auch eure Kinder vergessen. Wir leben in einer nachchristlichen Gesellschaft. Dessen müssen wir uns ganz klar bewusst sein. Das Christentum hat abgedankt. Wir leben in einer Gesellschaft danach. Wir haben es manchmal noch nicht so ganz begriffen, welche Konsequenzen das hat. Ich habe euch gesagt, ich werde euch noch was sagen zum der ersten Katastrophe. Weil diese erste Katastrophe, die Grundlage ist aller anderen Katastrophen, die sagt man den Gemeinden nicht. Die wird verschwiegen. Schon 1711 wurde das erste Mal in der Theologie davon gesprochen, dass das Alte Testament aus einer größeren und kleineren, voneinander unabhängiger, sich widersprechender Fragmente besteht. Das heißt, so wie es in der Heiligen Schrift dasteht, darf es nicht gewesen sein. Wir schreiben die Heilige Schrift um. Das waren Theologen seit über 200 Jahren. Ich habe mit 30 Jahren noch Zusatzstudien gemacht an der Uni Zürich. Ich war dabei schon etwas der ältere Student. Ich sah junge Studenten drin. Da wurde davon gesprochen, wie Paulus antisemitisch gewesen sei. Mir hat es den Magen umgedreht. Ich habe gedacht, die jungen Studenten schlucken alles. Das sagt man den Gemeinden nicht, was dort gelehrt wird. Aber es hat Konsequenzen. Es gab einen berühmten Forscher um 1875, also könnte man sagen, rund 200 Jahre ist das Ganze jetzt richtig. So wird gelehrt an den Unis. Die Entwicklung geht von der Nomadenreligion über die Bauernreligion zur Prophetenreligion und schließlich zur Gesetzesreligion. Wisst ihr, was das heißt? Das ist eben die falsche Theologie. Die Gemeinden wissen nicht, wie die Pfarrer an den Universitäten ausgebildet werden. Das ist aber immer die Katastrophe. Land auf, Land ab. Fängt immer in der Theologie an. Der Grundsatz lautet, so wie es in der Heiligen Schrift geschrieben steht, kann es nicht gewesen sein. Und da wird ein evolutionistisches Denken hineingelegt in die ganze Theologie. Das heißt, es fängt ganz Nomadenreligion an. Und dann wird das immer höher entwickelt, bis man halt diesen einen Gottglauben hatte. Da wird die ganze Philosophie wird auf die Heilige Schrift draufgestülpt. Und das evolutionistische Denken, so liest man die Bibel. Seit rund 200 Jahren läuft im Hintergrund die theologische Katastrophe, Leute. Und man sagt es den Gemeinden nicht. Das ist das Elend. Deshalb brauchen wir bibeltreue Ausbildungsstätten. Sonst wird unsere nächste Generation verdorben. Und die übernächste Generation, dann ist die Gemeinde Bach ab. Das hat zur Konsequenz. Nehmt euch ein Beispiel. Wenn du jetzt die Heilige Schrift so zerstückelst und sagst, ja, so wie es da steht, so kann es nicht gewesen sein, wir müssen das ganze Ding umschreiben und wir wissen es ja besser und wir machen es nicht so und ach, das ist alt, das ist neu und alles hat Mose gar nicht geschrieben und so geht es dann los. Ein Beispiel vom Ganzen, Sacharja, das ist, an dem haben sie sich ziemlich gleich das erste Mal verbissen. Also Sacharja gibt gar nicht in dem Sinne verschiedene Schreiber, Deutero, Sacharja und all diesen Mist. Wisst ihr, was die Konsequenz ist? Wenn du keine Ehrfurcht mehr hast vor der Heiligen Schrift, dann verstehst du auch die Prophetie nicht. Das ist die Konsequenz davon. Ich habe jetzt bewusst Sacharja 12 hier reingenommen. Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher. Das ist aktuell. Wenn dir die Heilige Schrift nach 5 Jahren Theologiestudium nur noch aus 2 Buchdeckeln besteht und alles drin, kannst du nicht mehr glauben, dann verstehst du die Prophetie nicht. Das ist jetzt, hier und heute. Jerusalem ist der Taumelbecher, den Gott gefüllt hat und hinausreicht in die Völkerwelt, weil die Völkerwelt meint, wir lösen das Problem Jerusalem, wir lösen das Problem Israel. Und Gott sagt, ihr kriegt einen Taumelbecher, ihr werdet besoffen werden. Ihr werdet taumeln. Sacharja 12 ist die Schlüsselstelle, um unsere Zeit heute zu verstehen. Zur selben Zeit will ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran zerschneiden. Und dann in Sacharja 14, es werden sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Seht ihr, ich muss das Wort Gottes, so wie es da steht, ernst nehmen. Und wenn ich das ernst nehme, dann kriege ich einen Durchblick. Dann sehe ich Zusammenhänge. Dann merke ich plötzlich, das Wort ist entscheidend. Das ist das Schlüsselwort in der Prophetie, um die heutige Zeit zu verstehen. Wenn ihr heute rausgeht, dann möchte ich, dass jeder von euch Sacharja 12 weiß, das ist der Schlüssel, um den Nahen Osten zu verstehen. Denn da kommt noch einiges auf uns zu, das kann ich euch garantieren. Da brodelt's. Das ist Sacharja 12. Taumelbecher und Laststein. Das ist der biblische Schlüssel dazu. Ich bringe euch jetzt noch eine Katastrophe. Und dann höre ich damit auf. Dann fragen wir nach dem Nutzen. Ich kann euch ja nicht alles sagen, was hier drin steht. Sonst wären wir auch 2 Stunden zusammen, Leute. Es ist für mich absolut spannend. Aber für mich war das Problem eher zu kürzen als zu erweitern. 2 Dinge. Also wir haben davon gesprochen, es kommt eine wirtschaftliche Katastrophe. Das eine Buch, Endspiel, stammt von einem Florian Homm. Und der hat ganz oben mitgespielt. Der war in der Milliardenbranche tätig. Dann ist er ausgestiegen von heute auf morgen, weil er nicht mehr mitmachen konnte, weil er wusste, was da eigentlich läuft. Der ganze Firmen zerlegt, verkauft, wieder neu zusammengebastelt und so weiter. Da war wirklich einer der Big Players. Dann wurde ein Auftragsmörder auf ihn angesetzt. Man wollte ihn umbringen, weil er zu viel wusste. Trägt heute noch die Kugel. Es geht ja heute sehr einfach, solche Leute aus dem Weg zu räumen. Dieser Florian Homm ist dann später gläubig geworden. Und der Untertitel heißt, wie sie die Kernschmelze des Finanzsystems sicher überstehen. Ich habe dieses Buch einem gläubigen Wirtschaftsmann gegeben, hier in der Schweiz. Der hat ein Glaubenswerk, ich sage jetzt hier keinen Namen, saniert, das im mehrstelligen Millionenbereich verschuldet war. Und dann habe ich ihm das Buch nachher gegeben, der hat es auf Null gebracht. Die Banken haben gesagt, wie geht das zu, wie schaffen die das nur? Ein Millionenobjekt Schulden auf Null zu bringen. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Bei Gläubigen, bei Gott geht das. Und dann habe ich ihm das Buch gegeben, wir sind miteinander im Austausch. Sagte, genau das ist es. Das kommt, Leute. Und das Zweite, Der stammt von einem Markus Krall, der Draghi-Crash. Und nebenbei bemerkt, dieser große Lenker da in Europa, Draghi heißt, ist ja italienisch, ist ja Italiener. Es gibt ein paar Leute unter uns, die können besser Italienisch als ich, haben mir sagen lassen, dass das Drachen heißt, Drachen. Ein Drache. Sollte mal hellhörig werden. Dieser Mann sagt, er hat selber den Draghi beraten. Sie haben nicht auf ihn gehört. Aber es ist ganz oben drin. Das sind zwei Leute, wisst ihr, das sind nicht einfache Bankangestellte, das sind Leute, die die Wirtschaft lenken, die wissen, was läuft. Boston Consulting Boys nenne ich die, McKinsey Boys, die Leute, die, ein paar von euch wissen, was ich damit sagen will. Da ist er überall drin. Und jetzt hat er ein Buch geschrieben, er hat gesagt, die hören nicht. Er hat selber den Stresstest für die europäischen Banken entworfen. Der hat ganz tief reingeschaut. Und er sagt, in 2 Jahren fliegt uns das ganze Wirtschaftssystem um die Ohren. Und was das heißt, können wir uns heute noch nicht vorstellen. Leute, für mich absolut verständlich, denn wir haben eine theologische Katastrophe, wir haben eine ethische Katastrophe und dann kommt die ökonomische Katastrophe, dann kommt eine ökologische und so weiter. Ja? Hosea hat recht, Gott hat recht. Wenn ich die Dinge hier lese, da kriege ich einen Durchblick. Ich kann jetzt da nicht weiter darauf eingehen, dann würde es da dringend dem einen oder anderen sagen, das glaube ich ja nicht. Also, gehen wir zur Frage des Nutzens. Welchen Nutzen ziehe ich daraus? Also wir haben jetzt einiges aufgezählt, die verschiedenen Abläufe. Das, was im Alten Testament berichtet wird, dieser Ablauf, der ist im Grunde genommen immer gleich. Und so kannst du analysieren, wo stehen wir eigentlich drin und was kommt auf uns zu. Das ist wie so ein Ablauf und Gott sagt immer, kommt die Steigerung. Und das wird passieren. Gläubige Menschen sind Menschen mit Durchblick. Ich lebe nicht mehr einfach so in den Tag hinein, sondern mir wird bewusst, dass der erste Nutzen, so wie ich mit Gottes Wort umgehe, so geht er mir. Ich habe einen Test gemacht für mich. Weil sie ja einige Zeit da draußen haben einen Test gemacht, mit mir selber. Gedacht, Manfred, du bist von gewissen, du hast keinen Fernseher, du hast nichts, so, also war schon im Zimmer, Fernseher habe ich aber nie eingeschaltet. Ich gedacht, verblenderst nur deine Zeit damit. Ich gesagt, jetzt will ich mal einen Test machen. Schaffe ich das? Und wisst ihr, wir könnten viel mehr Gottes Wort auswendig lernen. Ich habe dann versucht, den Psalm 100 auf Hebräisch auswendig zu lernen. Ist mir dann in 3 Wochen geglückt. Also dann schafft ihr das auch auf Deutsch in 3 Wochen. Dann könnt ihr aber nicht allen Elend dieser Welt hinten nachrennen. Aber das Wort Gottes lebt in euch, Leute. Und dann passieren ganz eigenartige Dinge. Gestern war ich Rasenmähen. Im Rasenmähen musst du ja nicht so wahnsinnig viel denken. Du musst einfach das Ding da, ja, musst aufpassen, dass du nicht über dein Elektrokabel fährst. Aber sonst musst du nicht so wahnsinnig viel denken dabei. Und dann kam erst so der Gedanke, Manfred, du könntest doch während dem Rasenmähen jetzt mal schauen, ob du noch den Psalm 100 hinbekommst. Könnt ihr doch genauso machen, Leute. Das ist angewandtes Wort Gottes. Was hindert dich daran, wenn du in den Stall gehst, im Bibelwort auswendig aufzusagen, wo du vorher gelernt hast? Das lebt dann in dir, verstehst du? So wie ich mit Gottes Wort umgehe, so geht er mit dir und mir um. Ich mache jetzt nicht Bibelwettbewerb, wer kann am meisten Bibelworte auswendig. Das ist ja für dich, das wählst du ja aus, wo du vielleicht sagst, das ist mein Wort. das will ich jetzt in mir aufnehmen, ist meine Nahrung, meine Speise.
Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manche von euch, die haben ja phänomenales Gedächtnis. Ich gehöre jetzt nicht unbedingt zu den Leuten. Wenn du schon ein bisschen älter wirst, dann merkst du vor allem, da geht nicht mehr so viel rein. Ja?
Es wird mühsamer an sich, weiß man von der Gehirnforschung, die ist unbegrenzt. Du könntest unbegrenzt Wissen sammeln.
Die Frage ist nur, ob wir es tun und ob nachher unser Gehirn den rechten Zugang wiederfindet. Auf die Stelle in der Festplatte, bildlich gesprochen. Und das ist ja dann das Problem, dass wir es da nicht oft nicht mehr finden im Gedächtnis. Aber da oben ist es drin. Also, tu was Rechtes rein.
Der andere Punkt ist, was nützt mir das alles? Ehrfurcht vor dem Wort Gottes macht klug, Leute. Nicht dumm. Man will immer den Gläubigen einreden, ihr seid dumm. Nein, wir sind klug. Weil das Wort Gottes klug macht. Nicht, weil wir klug aus uns selber heraus sind, sondern weil das Wort Gottes klug macht. Weil ich Zusammenhänge frühzeitig erkenne, denkt an Hosea, wo andere nur träumen. Es gibt klare biblische Abfolgen, die gelten im Alten Testament genauso auch heute. Die gesamte Schuldenwirtschaft, die wir da veranstalten, die es noch nie gab in der Weltgeschichte. Und ihr könnt jetzt in Europa schauen, USA. Wir sind so maßlos überschuldet. Also, wenn einer auf 10 zählen kann und du fragst den, werden die Schulden jemals zurückbezahlt? Nein. Unmöglich. Geht gar nicht. Und im Alten Testament sind einige Worte zugesagt über das Schuldenmachen, Leute. Kann ich jetzt nicht aufzählen, das ist ein Thema für sich. Klare biblische Abfolge. Und ich werde klug, wenn ich Gottes Wort lese. Ich werde innerlich unabhängig von den täglichen Sensationsmeldungen, weil das Wort Gottes dich leitet. Da weißt du, Sacharja 12, das ist der Schlüssel, um die heutige Zeit zu verstehen. Da kannst du Dinge einordnen, okay, passt, gehör dorthin. Mein zukünftiges Verhalten, wie beeinflusst dieses Hintergrundwissen mein zukünftiges Verhalten? Entwicklungen gehen nicht immer nur aufwärts. Gott kann Entwicklungen auch hart. Es kann Systemabbrüche geben. Und wir denken gar nicht dran. Wir denken immer, wir haben die längste Friedensperiode in der Geschichte in den letzten 500 Jahren bald erlebt. Wir können uns gar nicht mehr vorstellen, dass es anders ist. Ja? Geht ja immer aufwärts und es boomt und so. Dass da plötzlich mal ein Abriss ist in dem Film drin, das denken wir schon gar nicht mehr. Dabei sagt Gott, ihr seid ja schon bei 4 Katastrophen angelangt. 5. Katastrophe macht er auch schon. Wer denkt er denn, dass das dann ewig so weitergeht? Also, wir werden klug durch Gottes Wort. Und Gott lässt seine Leute nicht einfach im Regen stehen. Es gibt für mich ein anderes Wort noch bei den kleinen Propheten, Amos 3, Vers 7. Das ist einer meiner Lieblingsworte. Gott, der Herr, tut nichts. Er offenbart in seinen Ratschluss den Propheten, seine Knechte. Gott offenbart sich seinen Gläubigen und er zeigt ihnen, was kommt, Leute. Und er bereitet sie darauf vor. Noch ein tröstendes Wort dazu. Er hält dich fest und er schaut dein Herz an. Und er hält dich auch dann noch fest, wenn du versagst. Denn all das, was am Anfang gesagt ist, ist er selber. Er ist der Treue, er ist der Zuverlässige, er ist die Wahrheit. Denn seine Gnade und Treue ist immer noch größer als meine Gnade und Treue. Und das muss über allem drüber stehen. Seine Treue ist es. Und deshalb sind wir heute Morgen hier, weil dich Gottes Treue und Gnade hierher geführt hat. Und nicht, weil wir so gut sind, sondern weil es er gemacht hat. Das ist der Schlüssel. Und er ist der wiederkommende Herr, der durch alle kommenden Katastrophen ihn durchführen wird. Und der alles im Griff hat, jeden Weltenherrscher. Müsste dann, könnte ganz gelassen nach Korea schauen beispielsweise. Der hat das im Griff. Der lenkt das schon. Hat er schon längst vorausgewusst. Er ist ja der Allwissende. Er weiß, was kommt. Und alle, die jetzt meinen, egal wie sie heißen, um Kim Il-jung oder Trump oder Merkel und so weiter, spielt überhaupt keine Rolle. Die werden ihre Knie vor Jesus beugen müssen. Und dann wird abgerechnet. Da möchte ich nicht an ihrer Stelle sein, sage ich euch ganz offen und ehrlich. Was kommt? Sacharja, zum Abschluss, zwei Folien. Das ist das Kommende. Das können wir nur erkennen, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen, wenn es Wahrheit ist, wenn wir es so nehmen, wie es dasteht. Und dann kriegst du den Durchblick, dann kriegst du auch die Zuversicht, es kommt so. Schließe mit Sacharja 14, Vers 4, letztes Kapitel aus Sacharja. Seine Füße werden zu der Zeit auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem liegt nach Osten hin. Der Ölberg wird sich mitten in zwei spalten, wenn Jesus, der wiederkommende Messias, erscheinen wird. Das ist ein Blick auf den Ölberg, denkt er, warum ist das alles so kahl? Hat einen ganz bestimmten Grund, es sind ganz viele Gräber dort. Weil die frommen Juden sich alle dort beerdigen lassen wollen, damit, wenn der Messias kommt, die kennen auch diese Stelle, dass sie dann ganz schnell beim Messias sind, wenn er dann wiederkommt. Deshalb ist das die größte Freude, sich dort beerdigen zu lassen. Deshalb ist er so kahl und voller Gräber. Es geht aber noch weiter. Das ist dann unser letztes Wort für heute, mit dem wollen wir dann schließen. Da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm. Und es wird ein einziger Tag sein, er ist dem Herrn bekannt. Es wird nicht Tag und nicht Nacht sein. Und auch um den Abend wird es hell sein. Wenn Jesus, der wiederkommende Messias, in Pracht und Herrlichkeit erscheint, dann wird selbst der Abend leuchten vor seiner Herrlichkeit. Leute, und auf das gehen wir zu. Das nehmen wir wortwörtlich. Das wird nicht zerpflückt. Das ist unsere Wahrheit. Und an der halten wir fest, Leute. Das kommt, so wahr ich hier stehe. Nein, so wahr Gottes Wort ist. Das kommt. Ich möchte euch von Herzen danken für die Geduld. Und ich habe die Zeit vergessen und ihr hoffentlich auch ein bisschen. Wir wollen jetzt einen Moment still werden zum Gebet.